Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Ja, krass. Ich habe heute mein Instagram aufgemacht und die ersten Bilder, die mir da entgegenblicken, sind Bilder von vor 2 Jahren. 4. Mai 2024, der große, große Festtag in Ulm. Und wenn wir jetzt heute hier sitzen und unsere neue Podcast-Folge aufnehmen, Elias, Karsten, dann muss man sagen, da davon ist man mittlerweile leider meilenweit entfernt.
Ja, 2 Jahre sind es genau und ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, an die ausgelassene Freude, an den Jubel, ja, an die Euphorie, die die ganze Stadt ergriffen hat vom Stadion aus. Der Konvoi auf den Münsterplatz, also das war ein Festtag für den Ulmer Sport, für den Ulmer Fußball, für den SSV-Fußball und ja, jetzt sind wir 24 Monate später und alles liegt in Scherben.
Ja, erneut hat man Historisches geschafft. Nach dem Durchmarsch in die zweite Liga ging es direkt wieder zurück. Man wurde durchgereicht in die Regionalliga. Das waren bestimmt ganz, ganz besondere Emotionen, die es dann auch am vergangenen Samstag gab. Ich war da leider nicht mit dabei. Ich war vor 2 Jahren mit dabei. Damals natürlich einen unvergesslichen Tag auch erlebt. Auch als Journalist ist es natürlich unvergesslich. Wie war es denn am Samstag im Stadion, Nadine und Carsten?
Ja, Momente, die bleiben, die großen in der Euphorie, aber jetzt auch die großen, du hast gerade gesagt, Karsten, es liegt in Scherben, also die großen Momente der Trauer. Und ja, es schließt sich der Kreis, es war wieder ein Spiel gegen Viktoria Köln. Dieses Mal ging es nicht 2-0 gewonnen, sondern 0-2 verloren für den SSV Ulm. Damit war dann auch rechnerisch der Abstieg besiegelt. Ja, wie war's? Ich fand's eine ganz komische Stimmung.
Ja, ich würde sogar sagen, irgendwie auch gespenstisch. Ganz eigenartig, denn die Leistung war ja also mehr als dürftig, sehr enttäuschend und relativ schnell war klar, dass die Spatzen dieses Spiel nicht würden gewinnen können. Und da legte sich über das Stadion eine seltsame Ruhe. Irgendwann gab's aus dem D-Block mal einen großen Knall und auch etwas schwarzen Rauch. Das war's aber dann ehrlich gesagt auch an Unmuts. Äußerung und irgendwie, man verzeihe mir den Vergleich, weil er ein bisschen makaber ist, war es so ein bisschen wie auf einer Beerdigung. Man ist im Stillen auseinandergegangen und das sagt ja schon eine Menge aus. Also das war schon sehr seltsam und hat einen schon auch ein bisschen erfasst. Also dieses lange Siegtum, der lange Kampf gegen den Abstieg, der zeigt sich jetzt auch vollends.
Ja, und wenn man den Bogen zurückschlägt, also mit Blick auf das vorherige Jahr, wo man ja schon einmal einen Abstieg mitgegangen ist, von der zweiten in die dritte Liga, da muss man einfach sagen, war die Atmosphäre und die Stimmung eine ganz, ganz andere. Also so um 180 Grad gedreht. Und damals hat man noch gehofft, mitgefiebert, ganz lang. Die Ultras haben damals auch noch einen Banner am Block ausgebreitet, 34 Mal alles rausgeholt, niemals aufgegeben. Danke für dieses unvergessliche Jahr. Die Spieler wurden gefeiert. Ihnen war auch so eine Dankbarkeit ins Gesicht geschrieben, teilweise zu Tränen gerührt. Und jetzt stehen wir da und es gibt dann eben nach dem Spiel Pfiffe, es gibt teilweise Beleidigungen von der Haupttribüne aus und es gab dann wieder ein großes Banner und da stand drauf geschrieben, kein Kampf, kein Wille, eine Schande für die Stadt und den Verein.
Ja, größer konnte der Kontrast nicht sein zum Zweitliga-Abstieg vor einem Jahr, als die Spieler dann für ihren Einsatz gefeiert wurden. Das sieht diesmal ganz anders aus, bis auf Dennis Cesar und Christian Ortak, die noch unterstützt wurden und die auch beklatscht wurden, sind die anderen wirklich ausgepfiffen worden und man hat gerufen, wir sind Ulmer und ihr seid es nicht. Und das sagt eine Menge aus über diesen Zustand, den Zustand der Mannschaft, das Bild, das die Mannschaft in den vergangenen Wochen und explizit nochmal als großes Beispiel am Samstag abgegeben hat.
Ja, da stellt sich natürlich die Frage, was sind denn die Gründe für den Abstieg? Nadine, ich erinnere mich da an einen Artikel von dir von März mit dem Titel Der Anfang vom Ende, Fragezeichen. Ich denke, das Fragezeichen können wir jetzt streichen, oder?
Ja, streichen oder durch ein Ausrufezeichen ersetzen. Der Artikel bezog sich auf das Jahr. Also es hat einmal Revue passieren lassen, was denn in diesen vergangenen 12 Monaten alles passiert ist. Und der Anfang vom Ende, ich habe es damals benannt, das war die Entlassung von Aufstiegstrainer Thomas Wörle.
Ja, weil damit ja allgemein die Abkehr angefangen hat von diesem erfolgreichen, auch sympathischen Weg. Viele sagen ja immer, wie Freiburg es macht, wie auch Heidenheim es macht, finden sie sehr sympathisch und auf so einem ähnlichen Weg war eigentlich auch der SSV Ulm. Das hat, denke ich, auch damit zu tun mit der Vereinstruktur, die damals geherrscht hat beim SSV Ulm. Es gab zu viel Macht für eine Person, die zudem auch für ein durchwachsenes Arbeitsklima gesorgt hat.
Und muss man auch sagen, Vorstand und Aufsichtsrat haben das alles auch mitgetragen.
Dass im vergangenen Sommer in Sachen Kaderplanung und Saisonplanung einiges schiefgelaufen ist, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Einen sehr großen Kader hat man sich zusammengestellt. Viel Quantität und offenbar relativ wenig Qualität geholt. Eine Mannschaft, die irgendwie von Anfang an nicht so richtig zueinander gepasst hat. Dann gab es, ich sage es mal so, unglückliche Trainerentscheidungen. Unerfahrene Trainer, die an der Seitenlinie standen, die das Schiff nicht auf Kurs halten konnten, und auch Pavel Dotschev als Rekordtrainer der dritten Liga, als ein solch erfahrener Mann, hat es nicht vermocht, die Mannschaft in den vergangenen Monaten nochmal zu stabilisieren.
Ja, und was man da auch sagen muss, ist einfach, und das haben dann auch die Spieler in der Mixed Zone dann nach der Niederlage jetzt gegen Köln gesagt, nach dem Abstieg, diese Unruhe, die den Verein einfach durchweg begleitet hat, also von diesen Trainerentlassungen über, dann natürlich auch die Verletzungen, die es gab, aber das hat dann trotzdem natürlich auch im Team für Unruhe gesorgt, der Ausfall Johannes Reichert, Dominik Martinovic und so weiter, aber vor allem dann auch diese ganzen strukturellen Fragen und Dinge, die da hinter den Kulissen passiert sind, Stichwort Aufsichtsrat, Vorstand, die Verwerfungen, das Chaos, das da teilweise herrschte, das haben die Spieler natürlich alle mitbekommen und alle auch betroffen. Der Brandbrief, den muss man an der Stelle auch noch nennen, den Johannes Reichert und Christian Ortag verfasst haben. Und das lässt dich dann natürlich auch nicht los bei aller Negativität, die dir eh schon passiert ist.
Ja, ich habe das Interview gelesen oder deinen Artikel auch gelesen, wo du Christian Ortag zitiert hast. Da hat er auch gesagt, wenn man aus der zweiten Liga durchgereicht wird in die Regionalliga, dann hat man sehr viel falsch gemacht und es war dann letztendlich unterm Strich auch ein verdienter Abstieg.
Voll, hat er auch gesagt.
Absolut, das muss man wohl unterstreichen. Und am Samstag, das Spiel gegen Köln, ist das beste Beispiel dafür. Man hat im Prinzip nochmal eine Chance bekommen, einen kleinen Strohhalm zu ergreifen, weil Hoffenheim 2 vorher schon verloren hatte. Aber es war auf dem Platz keinerlei Gegenwehr zu sehen, keinerlei Initiative. Darf mich da wiederholen, man hat sich ins Schicksal ergeben. Deshalb ein verdienter Abstieg und auch ein sehr enttäuschender Abstieg, muss man sagen. Das hinterlässt doch viele wirklich ratlos. Und es ist ein Spiegelbild der ganzen Saison, dass da einfach viel nicht gestimmt hat. Wir haben jetzt vieles aufgezählt. Es ist ja unglaublich, was es da an Turbulenzen gab. Ja, und es zeigt einfach, wenn ein Verein keine Einheit darstellt zwischen der Führungsebene, Trainer und Mannschaft, dann wird es eben schwierig. Und auch wenn es aus Ulmer Sicht sehr weh tut, da hilft auch ein Blick nach Heidenheim in die Bundesliga. Die waren 10 Punkte hinten dran und haben sich wirklich nicht aufgegeben. Am Ende kann auch dort der Abstieg stehen, aber jetzt sind sie wieder dran und die Chance ist tatsächlich da, es in die Relegation zu schaffen. In Ulm hat man immer vor sich hergetragen, wir geben nie auf. Fans und Mannschaft am Ende haben alle aufgegeben. Das bleibt festzuhalten.
Bis es dann, du hast das Stichwort angesprochen, ja auch zum Bruch kam, also auch das Verhältnis, wir haben es gerade schon aufgezählt, die Banner und so weiter, das Verhältnis Fans und Mannschaft ist einfach zerrüttet, das muss man jetzt auch einmal klar so sagen, und wie beschädigt auch der SSV da rausgeht, da bleibt schon die Frage offen, wann und wie schnell und wie gut man das auch wieder kitten kann.
Ja, der Neuanfang, der startet jetzt in der Regionalliga. Was denkt ihr denn, wie groß wird der Umbruch ausfallen?
Wahrscheinlich sehr groß. Das wurde ja auch schon ein bisschen angedeutet. Der Vorstandsvorsitzende Dominik Schwarzer hat es, glaube ich, schon einmal gesagt, dass wenn man in die Regionalliga runtergeht, dann wird es größer sein, der Umbruch. Auch aufgrund der Fakten, bis auf Lukas Röser hat kein einziger Spieler einen Vertrag für die Regionalliga, meinen Informationen nach. Und entsprechend müsste man natürlich jetzt unbedingt ganz dringend mit den Spielern, die man halten möchte, in die Gespräche gehen.
Ja, dafür verantwortlich dürfte Murat Isik sein, der neue Sportdirektor des SSV Ulm ab dem 18. Mai. Carsten, du warst auch bei der Pressekonferenz dabei. Was war denn dein erster Eindruck vom neuen starken Mann in der sportlichen Leitung?
Also ich finde, er hat einen sehr strukturierten, sehr klaren, auch durchaus entschlossenen Eindruck gemacht. Er hat vorgegeben zu wissen, was er jetzt zu tun hat, und hat die volle Rückendeckung der Vorstandschaft. Allerdings bleibt einfach nicht mehr viel Zeit. Du hast es gesagt, am 18. Mai tritt er seinen Posten an. Es gibt nach wie vor noch keinen Trainer. Es gibt nur einen Vertrag für einen Spieler für die Regionalliga. Und wenn man davon ausgehen darf, dass die Spatzen in gut 6 Wochen eigentlich wieder mit dem Training beginnen müssen, spätestens, weil die Regionalliga-Saison Anfang August startet, dann kann man sich vorstellen, wie viel Arbeit da auf die Beteiligten und Verantwortlichen wartet. Und da kann man allen nur ein glückliches Händchen wünschen, diese Mammutaufgabe in kurzer Zeit so gut wie möglich zu bewältigen.
Ja, also Robert Holzer, der auch Mitglied des Vorstands ist und auch gerade interimsweise Co-Geschäftsführer ist, hat ja gesagt, es ist nicht so, dass man bei Null anfängt. Es stehen 40 bis 50 Namen schon auf dem Zettel. Allerdings muss man ja nur angucken, was gerade andere Vereine schon machen, nämlich sie geben schon Spieler bekannt. Von dem her ist es klar, es wird nichts, wenn man wieder so spät anfängt und da kann man noch so viele Spieler schon auf dem Zettel haben. Das muss jetzt zackig gehen. Und wenn etwas zackig gehen muss, dann passieren natürlich auch Fehler. Von dem her ist es jetzt schon keine optimale Situation. Aber nochmal zurück zu Murat Isik und seinem strukturierten Eindruck. Tatsächlich ist es so, dass der Vorstand und auch eben der neue Sportdirektor ja einen neuen Weg einschlagen wollen. Unter anderem soll eine einheitliche Spielidee implementiert werden von der U15 aus dem NLZ hoch. Da hat Murat Isik gesagt, wir wollen pressen, wir wollen jagen, aber auch dominant mit Ballbesitz auftreten. Das ist natürlich auch etwas, was dann ein bisschen Zeit braucht. Aber ich fand doch, seine Vorstellung war insgesamt positiv, auch wenn sie keine Aufbruchstimmung erzeugt hat. Gerade bei den Fans, die hatten da, glaube ich, ein bisschen Probleme damit, dass er von der TSG Balingen nach Ulm kommt.
Ja, und das als Trainer, der mit der Mannschaft jetzt abgestiegen ist und jetzt in die Funktionärsrolle wechselt, das bietet natürlich eine gewisse Angriffsfläche. Ich fand es aber sehr vernünftig und auch sympathisch, dass er jetzt nicht die ganz großen Worte gewählt hat und einen auf große dicke Hose gemacht hat, sondern die Lage realistisch eingeschätzt hat. Er sagt, Ulm kann eine Wucht entwickeln, Ulm kann auch wieder stark werden. Aber da kommt es jetzt auf viele richtige Entscheidungen an. Er selbst sagt, er brennt für die Aufgabe. Das darf man ihm auch, glaube ich, abnehmen und das wird es, glaube ich, auch brauchen.
Ja, und Robert Holz hat auch gesagt, man solle ihm bitte eine Chance geben. Was anderes bleibt auch niemandem übrig. Nochmal zu Murat Isik. Er hat beim SSV Reutlingen schon mal als Cheftrainer gearbeitet, war beim VfB Stuttgart in der Jugend und zuletzt eben bei der TSG Balingen. Bei mehreren seiner Stationen hat er auch schon Funktionen eines sportlichen Leiters mit ausgeführt. Also er ist jetzt nicht komplett neu, er hat schon Kader mitgeplant und so weiter. Er kennt sich da ein Stück weit aus. Er ist 50 Jahre alt und kommt aus Kirchheim, wohnt, glaube ich, in Nürtingen, ist also schon auch jemand hier aus der Region. Und unterm Strich sind es trotzdem Personalien, ich glaube, da kommst du noch gleich dazu, Nadine, bei denen viele wenig Fantasie haben, dass es sofort wieder nach oben geht, dass es sofort um den Aufstieg geht, sondern dass man sich eher wieder im Mittelfeld einsortieren muss. Was stehen denn noch für Namen im Raum, die dann kommen könnten als Trainer? Denn Pavel Dotschew wird ja nicht weitermachen.
Genau, das hat der Vorstandsvorsitzende Dominik Schwarze ja auch bei eben jener PK erklärt. Der Vertrag mit Pavel Dotschew, der würde ja eh auslaufen, aber man wird ihn auch mit ihm nicht verlängern in der Regionalliga. Man will sich da neu aufstellen. Ja, es kursieren vor allem zwei Namen, und zwar Mario Estasi von der SGV Freiburg, dort im Moment in der Funktion als sportlicher Leiter, zuvor auch als Scout unterwegs gewesen. Und Daniel Jungwirth, der U17-Trainer des VfB Stuttgart. Ich gehe einfach davon aus, dass wir die beiden auch demnächst in den kommenden Tagen präsentiert werden bekommen vom Verein. Wenn ich vielleicht noch einen Satz kurz zu dieser fehlenden Aufbruchsstimmung sagen darf. Ich glaube, unabhängig davon, ob der Name jetzt Murat Isik ist oder ein anderer, ich glaube, was sich da sehr, sehr stark zeigt, ist die Situation im Moment, dass einfach das Vertrauen vor allem in die Vereinsführung, in den Vorstand, aber auch in den Aufsichtsrat verloren gegangen ist und dass die Fans und auch die langjährigen Weggefährten, Wegbegleiter des SSV im Moment nicht so wirklich die Fantasie haben, wie denn die handelnden Personen den SSV jetzt wieder in die richtige Bahn lenken können.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Den Eindruck habe ich auch gewonnen. Tatsächlich scheint es auch der Führung ein Stück weit bewusst zu sein. Sie möchte nämlich das Vertrauen zurückgewinnen mit einem altbekannten Weg hier in Ulm. Sie möchte den Fokus wieder verstärkt auf die Regionalität setzen, also den Weg der Ulmer DNA, wie es so schön hieß. Es sollen in den kommenden Jahren vor allem aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum Spieler hochgenommen werden, mit in die erste Mannschaft, aber eben auch Spieler eben gewonnen werden für den Verein, die hier vielleicht verankert sind, verwurzelt sind. Allerdings auf die Nachfrage, ob das dann bedeutet, man möchte Johannes Reichert weiter einbinden, kam keine klare Antwort von Dominik Schwärzel. Ist denn überhaupt ein Ulmer DNA möglich beim SSV Ulm ohne Johannes Reichert?
Boah, schwierige Frage. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass natürlich Johannes Reichert eigentlich per se, er steht für die Ulmer DNA, er verkörpert die seit klein auf. Jeder kennt seinen Weg, man weiß, welche schwierigen Zeiten er mit dem Verein schon mitgemacht hat, trotzdem treu geblieben ist, bis auf dieses kurze Gastspiel in Kaiserslautern, dann aber ja auch wieder zurückgekommen ist und vor allem auch in den letzten Jahren ja wirklich zum absoluten Gesicht dieses Vereins wurde. Insofern stellt sich natürlich die Frage, wie da weiter mit ihm geplant oder auch umgegangen wird. Wir wissen, er ist im Moment ja verletzt, arbeitet sich nach seinem Kreuzbandriss noch zurück, hat, wie fast alle anderen Spieler auch, keinen Regionalliga-Vertrag. Und aber auch, und das würde ich schon sagen, ist eine große verpasste Chance. Er war ja auch im Gespräch oder es gab ja auch die Forderungen, ihn in den Verein mit einzubinden, ihm da eine Rolle zukommen zu lassen. Die sind übrigens nicht neu, diese Forderungen. Die gab es zwischendurch immer wieder mal, also wo man sich gefragt hat, wie geht es denn nach seinem Karriereende für ihn weiter. Da gab es aber bislang keine Zeichen, dass die Vereinsführung so plant. Im Gegenteil, der Vorstandsvorsitzende Dominik Schwärze hat auf diese Frage, die du gerade angesprochen hast, Elias, geantwortet, dass man ja in Gesprächen sei, aber er würde es sich nicht anmaßen, seinem Sportdirektor da vorzugreifen und irgendetwas über eine Spielerpersönlichkeit oder Personalie sagen.
Ja. Das sagt eigentlich schon sehr viel aus. Carsten, das angesprochene Vertrauen in die Vereinsführung würde damit wahrscheinlich nicht gestärkt werden.
Ja, ich bin ehrlich gesagt irritiert und auch verwundert über dieses schwammige Bekenntnis, wenn es überhaupt ein Bekenntnis ist zu Joe Reichert. Und ich würde das genauso sehen wie du, Nadine. Also er ist eine Vereinsikone und da hätte ich mir schon ein deutlicheres Bekenntnis zu ihm gewünscht. Ob er nun als Spieler zurückkommt, was ich ihm sehr wünsche, und da nochmal mithelfen kann in der Regionalliga oder in anderer Form. Auch da zeigen die Beispiele von erfolgreichen Clubs doch eindeutig, dass man solche Personen unbedingt an den Club binden muss, in welcher Form auch immer. Und warum man das so nicht kommuniziert, ist sehr überraschend. Also keine Ahnung, welche Dinge da im Hintergrund laufen, von denen wir vielleicht nichts wissen, aber es bleibt nach außen hin überraschend. Denn ein Bekenntnis zu Joe Reichert würde nach außen und nach innen deutliches Signal senden.
Das würde vielleicht für die Euphorie sorgen, für die Aufbruchsstimmung
womöglich,
ein Stück weit,
ja.
Die wir vorhin noch gesagt haben, vermissen wir derzeit.
Es bleibt so ein bisschen spekulativ oder in Frage, inwiefern damals dieser Brandbrief ihm da noch nachhängt oder auch nachgetragen wird. Also inwiefern er sich
würde
da...
Würde ja auch Christian Ortak betreffen?
Genau. Bei ihm andere Situation, er ist natürlich nicht verletzt, er hat jetzt auch gespielt, aber ja, inwiefern es da möglicherweise noch Stimmen im Hintergrund gibt, die sagen, nee, das kann man jetzt, da kann man ihn jetzt nicht als die Person der Zukunft in Anführungszeichen verkaufen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es wäre natürlich jetzt auch vermessen, sozusagen alles an ihm aufzuhängen und zu sagen, nur weil er in was für einer Funktion auch immer irgendwie jetzt im Verein tätig wäre, geht es wieder bergauf. Da würde dann natürlich schon auch viel Verantwortung auf seinen Schultern lasten. Aber ganz grundsätzlich muss man sagen, diese Personalie, so wie du es gerade gesagt hast, Carsten, ohne Bekenntnis so dastehen zu lassen oder im luftleeren Raum schweben zu lassen,
genau.
Fragwürdig.
Es geht, denke ich, auch einfach um die Art und Weise des Umgangs mal wieder. Man könnte ja auch gemeinsam zu einem Entschluss kommen, dass man vielleicht noch 1-2 Jahre wartet.
Zu dieser irritierenden Situation passt ja auch ganz gut, dass Joe Reichert ausgerechnet am vergangenen Samstag gegen Viktoria Köln, als der Abstieg dann wirklich feststand, offenbar nicht im Stadion war.
Nee, wie sich herausgestellt hat, war er nicht. Es gab stattdessen aber ein Banner der Fans, Ulmer DNA nicht ohne Reichert. Ich finde, das sagt schon auch eigentlich alles.
Die Fans werden definitiv auf diese Personalie gucken und schauen, was sich da in den kommenden Tagen und Wochen in Sachen Joe Reichert entwickelt.
Und es geht natürlich auch noch um andere Spieler. Ich habe ja letzte Woche mit Rainer Scharinger zum Beispiel gesprochen. Der hat gesagt, so ein Wiederaufbau, den er zum Beispiel schon mal gemacht hat, er ist mit dem VfR Aalen 2010 wieder aufgestiegen in die dritte Liga, ist einer von 4 Clubs nur, die den sofortigen Wiederaufstieg geschafft haben. Und er hat gesagt, ein zentrales Stichwort ist da die Identität. Und da braucht es Spieler in seinen Augen wie Joe Reichert, Chris Ortak, Andi Ludwig. Natürlich sind es auch 3 Namen, die bei ihm in der B-Lizenz-Ausbildung sind. Aber dementsprechend kann es natürlich vielleicht auch beurteilen, was das für 4 Menschen sind. Er hat gesagt, sie leben den SSV Ulm, sie tragen Schwarz-Weiß im Herzen. Zunächst aber in den kommenden Wochen stehen noch 2 Spiele an in der Saison. Den Ulmern blieb dasselbe Schicksal erspart wie letztes Jahr, das du ja auch angesprochen hast. Denn jetzt geht's nach Osnabrück. Die sind schon Meister und SSV Ulm ist schon abgestiegen. Also das Szenario wie im letzten Jahr in Hamburg wird nicht eintreten.
Zum Glück, muss man sagen. Das war wirklich auch eine Erfahrung, die so ein bisschen unter die Haut gegangen ist.
Ja, zwei Spiele noch. Da geht es um die goldene Ananas. Wobei, ehrlich gesagt, ja nicht. Es geht ja immer noch darum, auch das wurde ja kommuniziert, zumindest Platz 17 zu sichern. Für den Fall der Fälle, dass jemand zurückzieht, keine Lizenz bekommt oder wie auch immer. Genau, also das Ziel gibt es immer noch. Also ganz unwichtig sind diese beiden Spiele nicht.
Ja, vor allem, weil Aue ja jetzt auch wieder von hinten drückt. Aber die Lizenz natürlich, also der SSV Ulm hat sich ja auch zurückgehalten. Also ich habe ja nochmal angefragt wegen der Lizenz. Da haben sie gesagt, sie möchten das erst bekannt geben, wenn auch die Regionalliga-Lizenz, wenn es dazu eine Antwort gibt, was ich schon für eine interessante Kommunikationsstrategie gehalten habe. Aber wir wollen jetzt nicht den Podcast unnötig in die Länge ziehen. Ja, es war ein besonderer Podcast, mal wieder zu dritt. Hat etwas länger gedauert. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Und ja, wir hören uns dann nächsten Montag wieder.
Genau. Und dann schauen wir mal, wie der Auftritt an der Bremer Brücke so ablief.
Genau. Bis dahin eine gute Woche und alles Gute.
Macht's gut.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssv-ulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.